So, dann herzlich willkommen zu unserem ersten Midrash-Schiur. Wir wollen heuer Beispiele aus Midrash Rabba zu Bereshit lernen. Voriges Jahr haben wir ein paar Midrash-Termine gemacht, wo ich versucht habe, verschiedene Sachen zu bringen. Da haben wir aus sehr verschiedenen Midrashim eins ausgesucht und haben gesehen, dass Midrash auch verschiedene Bücher sind, die stilistisch verschieden sind. Also, da habe ich eher versucht, einmal die Bandbreite an Beispielen zu bringen. Und heuer war mein Gedanke, dass wir uns einmal einen Midrash ein bisschen genauer anschauen und nicht hin und her springen, um einmal zu versuchen, für eines dieser Bücher ein Gefühl zu bekommen. Und das ist jetzt der sogenannte Midrash Rabba zu Bereshit. Was ist das eigentlich? Was wissen wir über dieses Buch? Also, es gibt ein Buch Midrash Rabba. Was wissen wir darüber? Hat das irgendwann irgendwer geschrieben oder wie ist das zustande gekommen? Zunächst einmal ist wichtig zu verstehen, wenn man Midrash Rabba sagt, und man sagt nicht Midrash Rabba zu was, also Midrash Rabba Bereshit oder Schmot oder auch Esther, Midrash Rabba ist heute eine Sammlung von Büchern, die ursprünglich nicht zusammengehören. Es ist manchmal sogar so, dass mitten in einem Buch das Buch nicht zusammengehört, also der Midrash Rabba von Schmot besteht eindeutig aus zwei Teilen. Das ist mit freiem Auge erkennbar, dass der eine Teil stilistisch völlig anders aufgebaut ist als der andere Teil. Midrash Rabba zu Bereshit hat allerdings die Eigenschaft, dass es in sich, Midrash Rabba zu Bereshit, ein geschlossenes Buch ist. Und wir gehen auch davon aus, dass es ein relativ alter Midrash ist. Wenn man versucht, Midrashim zu datieren, ist das immer so eine Sache, weil wir haben kein Datum, wann das geschrieben wurde, sondern ja, irgendwie aus der Zeit der Chachamim halt. Aber natürlich erkennt man manchmal, je nachdem, was in einem Text erwähnt wird, dass er in einer bestimmten Zeit gewesen sein muss. Und Midrash Rabba ist also zumindest im Kern, im Wesentlichen ein älterer Midrash, den Leute, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen, wie man das datiert, ungefähr in ein drittes Jahrhundert legen. Das ist ziemlich früh für diese Art von Texten, so wie wir sie heute haben. Und er hat auch die Eigenschaft, dass er wirklich ein Kommentar zum Buch Bereshit ist, insofern als er das Buch Bereshit einfach durchgeht. Also wir können bei Midrash Rabba zu Bereshit erwarten, dass man einfach Bereshit hat und zu verschiedenen Stellen jetzt immer in der Reihenfolge laufend einen Kommentar findet. Das ist nicht bei jedem Midrash so, dass so schön ein ganzes Buch in einem Buch abgedeckt wird. Ich habe das Kapitel Nummer 38 ausgewählt. Und der Grund, warum ich das Kapitel Nummer 38 ausgewählt habe, war, weil am Ende dieses Kapitels, das heißt heute nicht, sondern am Ende dieses Kapitels, ist so ziemlich der berühmteste Midrash, den es überhaupt gibt, nämlich die berühmte Geschichte von Abraham, der die Götzenbilder seines Vaters Terach zerschlägt. Das kennen, glaube ich, fast alle Menschen, die irgendwelche Midrashim kennen. Es ist schwer möglich, dass ein Kind eine jüdische Schule oder einen jüdischen Kindergarten besucht, ohne irgendwann die Geschichte zu haben, dass Abraham die Götzenbilder seines Vaters Terach erschlagen hat. Und diese Geschichte ist am Ende des Kapitels 38. Und was ich aber heute möchte und morgen, nicht morgen, beim nächsten Termin, dass wir ein bisschen anschauen, was gibt es denn da noch? Weil das eben nicht nur diese eine Geschichte ist, die wir alle kennen, sondern der Text ein bisschen mehr zu bieten hat. Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht das ganze Kapitel 38 durchlesen, das wird uns zu viel werden. Und ich glaube, wir werden heute auch relativ wenig Text machen. Darum habe ich anfangs gemeint, wir werden nur die ersten zwei Abschnitte brauchen, weil ich möchte auch ein bisschen schauen, wie funktioniert dieser Text methodisch. Und wie liest man so einen Text überhaupt? Und darum werden wir uns ein bisschen hier heute in Details verlieren, damit wir auch trainieren, wie so ein Text generell daherkommt. Jetzt habe ich gesagt, Midrash Rabba kommentiert die Tora. Also wir sollten Anfang des Kapitels 38 haben, dass ein Vers aus der Tora kommentiert wird. Übrigens grundsätzlich, wenn man Talmud lernt, wenn man Mishle lernt, grundsätzlich, wenn irgend so ein Zitat ist und am Schluss steht Vegomer, das heißt und so weiter, dann ist es immer sehr, sehr löblich, den ganzen Satz nachzuschauen, wie der Satz weitergeht. Weil diese Texte, Midrash, genauso wie Talmud, nehmen an, dass wir den Tanach von oben bis unten auswendig können. Das ist heute meistens nicht der Fall. Alles so gehen wir nachschauen. Ich habe vor vielen Jahren bei einer Dame, die auch ein Buch über Midrash geschrieben hat, bei einer Lehrerin namens Cindy Peters, einen Sommerkurs besucht. und sie hat uns also sehr intensiv angeschafft, wenn da irgendwelche Zitate sind. Ladies, you look that up. Ich bin davon sehr geprägt und ich muss sagen, ich schaue auch nicht immer nach, wenn man gerade nicht viel Zeit hat. Aber wenn man die Stelle nicht wirklich auswendig kann, dann sollte man nachschauen. Ja. Weil manchmal ist die Pointe, um die es geht, in dem und so weiter versteckt. Das ist das Buch, das ich in der Hand habe, ist von Simi Petters, Learning to Read mit Rush. Wenn das jemanden interessiert, es ist super. Wo sind wir da? Bereshit Yud Alef Alef, Bereshit 11.1, wo sind wir denn da in der Torah? Dieser Satz war Vayichol Haaretz Shafa Achat, die ganze Erde war eine Sprache und so weiter. Was ist denn das für ein Satz? Wir können natürlich nachschauen, aber vielleicht erkennt das jemand auch so. Bitte, was kommt ja doch auswendig? Noach, wohl Noach. Nicht mehr der Noach selbst, aber du bist noch ein paar Schatten Noach.
Nein, danach.
Danach, ganz richtig.
Fertig.
Bitte?
Wenn die ganze Geschichte von Noach selber fertig ist.
Richtig, genau. Und was fängt dann an?
Dann fängt der Turm von Babel.
Ganz genau. Das ist der Satz, der eröffnet die Geschichte des Turmbaus von Babel. Und wenn wir jetzt nachschauen gehen, wie geht denn der Satz weiter? Geschickt wird alles. Ich weiß, wie weitergeht, aber ich versuche euch zu motivieren, dass man so etwas nachschauen muss. Wird alles alles.
Ich sag halt irgendwie so, die Leute haben sich über die Erde verteilt oder so ähnlich.
Vayichol haaretz shafa achat udvarim achadim. Es war die ganze Erde eine Sprache. Dvarim achadim, übersetzen wir das mal mit einheitliche Worte. Und dann geht es weiter, die ganze Geschichte, als sie kamen von Osten oder von Kedem, haben sie eine Ebene im Land China gehabt, sich dort niedergelassen und dort sagen sie dann einer zum anderen, wir wollen da einen Turm bauen und dann entfaltet sich die ganze Geschichte. Es ist übrigens kein Zufall, dass Midrash Rabbah hier ein neues Kapitel beginnt. Warum ist das kein Zufall? Weil hier auch in der Torah ein neues Kapitel beginnt. Woran sehe ich das? An dem Pei. Wir haben ja mal gesagt, Parashat, Ptucha und Stoma sind mit Pei und Samech angezeigt. Also hier beginnt auch wirklich ein neuer Absatz im Text Torah. Darum hat auch der Midrash ein neues Kapitel. Beginnt vor 2000 Jahren kann sein, dass man hier keine Kapitelnummern gemacht hat. Aber irgendein Absatz war wahrscheinlich immer schon und irgendwann hat ein netter Mensch angefangen, das zu nummerieren. Was ist in dem Satz, den wir gerade hatten, vielleicht ein bisschen schwierig? Wir wollen ja eigentlich einen Kommentar zu diesem Satz haben. Was könnte in diesem Satz ein bisschen schwierig sein? Weil hi hola aret safa achat udvarim. Ja, bitte. Bereshit 11.1. Hola aret safa achat udvarim achadim. Die Erde ist gewesen eine Sprache und einheitliche Worte. Welche Schwierigkeit könnte ich vielleicht in diesem Satz ein bisschen haben?
Dass die zweite Hälfte redundant ist?
Ja, das würde ich auch sagen. Das ist eine Frage, die ins Auge sticht. Was heißt dieses Dvarim Achadim? Ich könnte sogar weitergehen und sagen, was heißt das überhaupt? Ich habe das jetzt übersetzt mit einheitlichen Worten, aber Dvarim Achadim, wie übersetze ich das überhaupt? Was kann das heißen? Ja, von Echad 1, ja, aber... Also der Satz verlangt schon ein bisschen nach einer Erklärung und dazu ist unser Midrash jetzt da, wir wollen eine Erklärung haben. Nein, wir werden aber sehen, dass wir die Erklärung nicht so schnell kriegen, wie wir glauben. Gut, schauen wir weiter. Also nach dem Zitat, Rabbi Elazar, Beshem Rabbi Yossi Basimra Patach. Der Rabbi Elazar im Namen von einem Rabbi Yossi Basimra Patach eröffnete mit einem Vers, Tehillim Nun Tet, das ist Tehillim 59, Vers Nummer 12. Alta Harigem, Pen Yishkechu Ami, Hani Emo, Bechelcha, Behoridemo. Das Eingeklammerte ist ein Schreibfehler, das lassen wir weg. Ich schlage vor, wir machen jetzt Folgendes. Wir versuchen das einfach mal einmal runterzulesen. Und dann schauen wir uns das in Ruhe an, weil wenn ich jetzt bei jedem Satz, bei jedem halben Satz stehen bleibe und viel erkläre, wird es ein bisschen zäh, sondern lesen wir es einfach mal durch, damit wir in Hand haben, was es ist. Wir werden nicht gleich alles verstehen und dann tun wir das in Ruhe anschauen. Also das war ein, der Rabbi Elazar hat eröffnet mit einem Schriftvers aus Tehillim 59,12. Alter Regem, tu sie nicht töten. Penish kehu ami, denn sonst könnten sie vergessen, mein Volk. Ich übersetze das jetzt möglichst wörtlich, weil wir wissen noch nicht, was das Satz heißt. Hani emo, bechelcha, bringe sie in Bewegung mit deiner Kraft. Vehoridemo, und bringe sie herunter. Wie gesagt, die Klammer ist weg, die ist nur ein Schreibfehler. Punkt. Rabbanan patre karae, die Rabbiner lösten diesen Vers. Bedoeg uwe Achitofel, betreffend auf Doeg und Achitofel. Amar David, es sagte David, alter Harok, Doeg ve Achitofel. Alter Harok, das bezieht sich auf Doeg und Achitofel. Pen yishkehu ami, dieser Satz, es könnte sonst vergessen werden, mein Volk. Pen yishkehu hadarot habaim acharehem, damit nicht vergessen die Generationen, die nach ihnen kommen. Hane imo bechelcha, bringe sie in Bewegung mit deiner Kraft. Tiltel heißt etwas bewegen im Sinn von anfassen und hin und her schieben. Beweg sie, behore den Mond, bring sie runter. Horidemo, als Zitat, bringe sie herunter. Mikdulatan, von ihrer Größe. Velanum Maya Ase, und wir, was machen wir? Das ist jetzt immer noch dasselbe Vers in Tehillim 59,12. Maginenu Hashem. Hashem ist unser Schild. Und jetzt geht's weiter mit Psalm 59, aber Vers 13, einfach die Fortsetzung von diesem Text. Chatat Pimo Dvar Sefatemo. Die Sünde ihres Mundes ist Wort ihrer Lippen. Wenn ich jetzt versuche, das mal möglichst wörtlich zu übersetzen. Sehitir gilu ayarot ushrichut damim. Diese erlaubte Unzucht und Blutvergießen. Sehitir gilu ayarot ushrichut damim. Und auch die jener erlaubte Unzucht und Blutvergießen. Sehitir gilu ayarot ushrichut damim. Diese erlaubte Unzucht und Blutvergießen. Schöne Emar, denn es wird gesagt. Jetzt sind wir in Buch Schmuel 2, 16, Vers 21. Bo el pilapshe avicha, komm zu den Konkubinen deines Vaters. Und jetzt kriegen wir noch einen Satz aus 2 Schmuel, nämlich 17, 2. Ba avo alaf vehu yagia orfe yadayim. Das ist Zitat gewesen aus Schmuel. Ich werde kommen über ihn, er wird erschöpft sein und seine Hand schwach sein. Besehitir gilu arayot ushrichut damim, und diese erlaubte Unzucht und Blutvergießen. Nachman beredi Schmuel amar, sagt ein gewisser Nachman, Sohn des Schmuel. Hiter kun atomi menno va ase oto sitvetos. Nimm weg von ihm seine, ich sage Citizenship, Bürgerrecht. Das war, Jastorf Wörterbuch hat mir verraten, dieses Konato, Konah heißt das Recht, Besitz zu erwerben in einer Gesellschaft, also eine Art von Bürgerrecht. Nimm sein Bürgerrecht weg und mach ihn zu einem, Sititos ist von Griechisch Zetetos, einer, der gesucht wird, weil man ihn zum Tode verurteilt hat. Ja. Uchmoshe humet, und wenn er so ist wie tot, dann momutar ist sein Blut erlaubt, wer ist tomuteret, und ist auch seine Frau erlaubt. Punkt. Wir lesen noch bis zum Schluss, auch wenn wir jetzt schon nichts mehr verstanden haben, wir lesen einfach mal, was da steht. Rabbi Elazar beshem Rabbi Yosse bar Zimra patar. Der Rabbi Elazar im Namen von Rabbi Yosse bar Zimra löste diesen Vers. Bedor haflaga, mit der Generation der Trennung. Das sind die von Tomba von Babel. Amru Israel, Israel sagte, jetzt wieder Zitat aus unserem Psalmvers, alter Rok, bring sie nicht um, das Dorha Flaga sollst du nicht umbringen, die Generation von Turmba von Babel. Pen Yishkehu Ami, damit nicht vergessen wird mein Volk, Pen Yishkehu Hadorot Habaim Acharehem, damit die Generationen nach ihnen das nicht vergessen. Hani Emo Bechelcha Behoridemo, das war wieder Zitat, bewege sie mit deiner Kraft und bring sie herunter. Tiltelemo, bring sie in Bewegung, beweg sie, vehori de mo, bring sie herunter, milemalan lematan, von oben nach unten. Velanu maya ase, und wir, was werden wir machen? Magineno Hashem, das war wieder Zitat, Hashem ist unser Schutzschild. Und jetzt haben wir ja noch das Zitat weiter. Chatat Pimo, die Sünde ihres Mundes. Machatia Shehozi Umipihem, von der Sünde, die herausgekommen ist ihr Mund, nämlich Amru Echadle, sie sagten, Echadle Elef Tafresh Nun Vav Shana, einmal in 1656 Jahren. Jetzt wissen die, die bei mir Hebräischkurs waren, warum man die hebräischen Buchstaben als Zahlwerte können sollte. Das war 1000 und dann 656, einmal in 1656 Jahren. Harakia mit Motet, die Wölbung, die Himmelswölbung, erzittert. Ela, Bo'u, wenn er Ases Mochot kommt und wir machen ihr Stützen. Echad mi hatzafon, echad mi hadarom, echad mi ma'arav, eine von Norden, eine von Süden, eine von Westen. Vezeze shekan, und diese hier, somcho min ha-mizrach, ist seine Stütze vom Osten. Jetzt wieder Zitat, devar sefatemo, das Wort seiner Lippen, das ist, vahi chol ha'aret sefa achat udvarim achadim, das ist der Satz im Ansuchen. Und es war die ganze Erde eine Sprache, hier ist es vollständig zitiert, und einheitliche Worte. Das ist jetzt unser Text. Uff, jetzt habe ich das einfach mal so runtergelesen, damit wir einmal den Zusammenhang haben, was da alles vorkommt. Aber ich glaube, da war jetzt einiges Chinesisch. Also gehen wir wieder zurück, circa in die zweite Zeile, wo wir uns schon ausgekannt haben, und versuchen wir das einmal in Ruhe zu zerlegen. Nein, gehen wir in die erste Zeile, nicht in die zweite Zeile. Ende der ersten Zeile haben wir den Rabbi Elazar, Beshem Rabbi Yossi Basamra, Patach, der eröffnete. Und das ist etwas, das im Midrashim ganz, 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 ganz oft vorkommt. Und man nennt das daher auch mit so einem Fachbegriff eine Petichta, eine Eröffnung, weil das wie ein literarisches Modell ist. Hier haben wir eine Petichta. Das passiert im Midrashim ganz, 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 ganz oft. Und in so einer Petichta passiert immer das, was wir hier auch haben, nämlich der, der jetzt eröffnet, das ist irgendein Rabbi so und so, in unserem Fall ist es ein Rabbi Elazar, und er hat das von einem Rabbi Yossi Basimra. Irgendwo da hinten gibt es ein letztes Taschenbuch. Ach, sie hat es, servus. Wenn wir so eine Petichta haben, Rabbi so und so Patach, dann wird dieser Rabbi so und so jetzt mit einem Vers daherkommen, der ganz woanders steht als der Vers, von dem wir reden. In dem Fall war das Tehillim. Eigentlich wollten wir Bereshit lernen, Bereshit 11.1 war unser Ausgangsvers. Und der kommt jetzt mit einem Vers, der steht ganz woanders. Das muss nicht in Tehillim sein, irgendwo im Tanach, aber mit Sicherheit ganz woanders. Und er wird eine Verbindung zwischen dem einen Vers und dem anderen Vers herstellen. Das ist eine Petichta. Und das passiert bei Midrashim sehr oft. Übrigens auch bei Midrashim, die im Talmud vorkommen, dass plötzlich Rabbi so und so Patach und dann kommt so etwas, dass man mitdenken muss, was ist der Ausgangsvers, von dem wir reden. In unserem Fall dieses, die ganze Erde hat da eine Sprache und einheitliche Worte. Und jetzt kommt er mit einem anderen Satz, in unserem Fall aus Psalm 59, und diese zwei Sätze werden jetzt in Verbindung gebracht. Das ist eine Petichta. Das ist einmal gut, wenn man das so vom Technischen her verstanden hat, weil sowas ist immer wieder da. Es kann übrigens durchaus sein, dass das auch ein bisschen eine spielerische, rhetorische Kunst war, wenn ein Rabbiner eine Schuhe gehalten hat in einer Synagoge im 3. Jahrhundert in Eretz Israel, wo rundherum die hellenistische Kultur sehr viel Wert auf Rhetorik gelegt hat, dann gab es auch bei uns vielleicht eine Gefallen an solchen Ansagen, ich habe den Vers, ich habe den Vers, und das Publikum konnte dann staunen, wie hängt das jetzt zusammen? Aber jedenfalls wird das sehr, sehr oft gemacht und es wird natürlich nicht nur zum Spaß gemacht. Also wenn ich jetzt gesagt habe, das war eine rhetorische Kunst, ist schon wichtig zu verstehen, dass es nicht dabei stehen bleibt, sondern der neue Vers, den der bringt, ist oft auch ein Vers, der ein kleines bisschen eine Schwierigkeit hat. Also beide Verse wollen erklärt werden und beide Verse erklären einander. Es ist nicht nur so, dass er A mit B erklärt, auch B lässt sich mit A erklären. Also wir finden dann oft gerade solche Verse, wo man auf den ersten Blick wieder sagt, was ist denn das jetzt? Und wie übersetze ich das überhaupt? Psalmen sind oft schwer zu übersetzen. Dann schlage ich mal vor, wir haben hier gesagt, das ist Psalm 59, 12. Schauen wir mal rein. Psalm 59, 12. Was ist denn das? Wo sind wir denn da? Da gibt es auch ein Titel. Die zwei sollten übrigens, weil sie vom gleichen Verlag sind, ziemlich identische Übersetzungen haben. Aber das wird jetzt sicher eine ganz eine andere Übersetzung haben, obwohl es derselbe Text ist. 59. Nun, Tet ist 59, 50 und 9. Und Jud Bet ist 12. Da wäre es 12. Aber schauen wir mal, worum geht es überhaupt in dem Psalm 59? Der hat ja auch einen Anfang. Und da sehen wir vielleicht einmal, worum es eigentlich geht. Und dann schauen wir uns diesen Vers 12 und den Vers 13 gleich mit an, weil das sind die zwei, die da jetzt verwendet worden sind. Worum geht es in dem Psalm? Schauen wir mal am Anfang, worum geht es in dem Psalm? Wovon handelt das?
Wer möchte gerettet werden?
Wer möchte gerettet werden?
David.
David. Vor wem?
Saul.
Genau. Da haben wir ja schon ein Thema. Das ist einer dieser Psalmen, die davon handeln, dass David irgendwie Zorn hatte, weil Saul ihn verfolgt hat. Und David wollte halt gerettet werden. Ja, das steht ihm auch zu. Und da bittet er, rette mich von meinen Feinden. Übrigens, der Kommentar von Hirsch, den ich hier in der Hand habe zu dem Psalm, der weist darauf hin, dass David nicht wirklich den Saul als Gegner anspricht, weil David immer anerkannt hat, dass Saul ihr König ist, sondern die Berater, die dem Saul schlechte Ratschläge gegeben haben. Das werden wir gleich brauchen, diesen Zusammenhang. Und wenn wir in diesem Psalm jetzt ein bisschen weiterschauen, da wird also ein bisschen beschrieben, wie diese Feinde immer wieder kommen und wie das alles sehr gefährlich ist. Und dann haben wir diesen Satz 12. Alter Hargem, töte sie nicht. Ich lese jetzt die Hirsch-Übersetzung. Pen ischgehu ami, sonst würde mein Volk es vergessen. Hane imo, erschüttere sie, nämlich diese Feinde. Bechelcha, mit deiner Macht, durch deine Macht. Vehori demo, und stürze sie hinab aus ihrer Höhe, Maginenu Adonai, unser Schild, mein Herr. Das ist dieser Satz 12. Schauen wir noch den Satz 13 an, weil wir haben ja schon gesehen, dass der auch vorkommt in unserem Text. Chatat pimo dvar sefatemo, Versündigung ihres Mundes ist das Wort ihrer Lippe. Veyalilachdu, ich habe den Text zu weit weggelegt, Entschuldigung. Veyalachdu begonam, ome'e, me'ala, omichachash, yesapero. Sie mögen sich in ihrem Hochmut verfangen und von Meineid und Lug erzählen. Das ist zumindest die hirschische Übersetzung. Ich habe gesagt, der Satz, der verwendet wird, ist ein Satz, der vielleicht auch ein bisschen eine Schwierigkeit hat. Was ist in Satz 12 ein bisschen nicht gar so glatt und klar, wenn wir sagen, okay, David ist vielleicht auf der Flucht und bittet um Hilfe gegen seine Bedränger?
Naja, es wäre doch eine bessere Lösung für ihn, wenn...
Warum nicht töten? Und die Begründung, erstens, warum nicht töten? Jetzt können wir sagen, David ist also ein guter Mensch, der will nicht mal seine Feinde gleich umgebracht sehen, Hauptsache sie hören auf, ihn zu bedrängen. Aber die Begründung ist auch ein bisschen erklärungsbedürftig. Ja? Töte sie nicht, sonst pen yishkehu ami, sonst würden sie vergessen, ami mein Volk. Also die einfachste Übersetzung ist, sonst würde mein Volk es vergessen. Ich kann das schon erklären. Nämlich genauso, wie wir es gleich in unserem Text haben werden. Aber so richtig, ich weiß nicht, irgendwie ist das halt schwierig, oder?
Ja, sonst vergessen sie, sich zu wehren. Verlernen es, sich zu wehren.
Ich könnte sagen, man soll nicht vergessen, irgendwelche Untaten, damit sowas nicht wieder passiert. Das wäre irgendwie ein Schatz. Gut, also jetzt wissen wir einmal, was dieses Zitat ist. Jetzt schauen wir weiter. Jetzt haben wir eine Petichte, die allerdings unterbrochen wird. Wir haben so schön gesagt, Rabbi Elazar im Namen von Rabbi Yossi bar Zimra Patach, und jetzt haben wir unseren Satz. Und jetzt will er diesen Satz irgendwie in Verbindung bringen mit dem Satz, um den es uns eigentlich geht, beim Turmbau von Babel. Nur, jetzt kommt einmal was anderes. Nämlich, Rabbanan patru karie bedueg ube achitofel. Jetzt kommt sozusagen ein Aber, eine Fußnote eingeschoben. Bevor wir uns das näher anschauen, worum es eigentlich geht, erfahren wir, dieser Satz, den wir gerade haben, in 59,12 in Tehillim, töte sie nicht, denn sonst könnte vergessen mein Volk, den haben die Rabbanan ausgelegt, die Chachamim, betreffend Dueg und Achitofel. Wer ist Dueg und wer ist Achitofel?
Wahrscheinlich Shauls Ratgeber.
Aha, das sind zwei Bösewichte, die dem Shaul schlechten Rat gegeben haben, genau. Hier haben wir wieder die Situation, die man nie unterschätzen soll, wenn man Midrasch liest. Man sollte den Tanach wirklich auswendig können. Das ist heutzutage nicht so üblich. Aber dieser Text nimmt an, dass das für uns völlig klar ist. Im Original, bitte, die alten Handschriften im Mittelalter haben ja auch nicht Psalmen 59,12 als Klammer, als Quellangabe dazu geschrieben, sondern das wusste man, dass das der Psalm ist. Und selbstverständlich wissen wir, wer Dueg und Achitofel waren, weil wir das Buch Schmuel brav gelernt haben. Und die Sätze, die dann aus dem Buch Schmuel kommen, da wissen wir selbstverständlich sofort, wo die stehen. Ja? Das ist das, warum ich sage, immer nachschauen, diese Sätze. Ne? Weil wir können es eben nicht auswendig, das ist so. Daher ist das wichtig. Dueg und Achitofel sind zwei der Bösewichte rund um Shaul. Wobei wir über den Achitofel deutlicher eine tatsächliche Geschichte haben, was er angestellt hat. Über den Dueg ist es ein bisschen indirekter. Und wir werden auch gleich sehen in dem Text, den wir vor uns haben, dass in einem Fall direkt aus dem Tanach zitiert wird, völlig klar, wovon die Rede ist. Während beim Dueg muss schon eine Auslegung für die Auslegung herangezogen werden. Gut, also die Rabbiner haben gesagt, das bezieht sich auf Dueg und Achitofel. Das ist auch sehr schlüssig. Warum ist das sehr schlüssig? Es ist eigentlich völlig logisch, weil der Psalm 59 geht doch damit los, dass der David ein Problem hat, dass da Leute von Shaul schicken und ihn töten wollen. Also das ist der Zusammenhang, ist doch naheliegend, oder? Dritte Zeile nach dem Achitofel. Amar David, David sagte, das ist jetzt die rabbinische Auslegung dieses Psalms, Alter Harok, ich töte nicht, nehme ich den Dueg und den Achitofel. Penish keho ami, und das ist das, was wir jetzt auch vermutet haben, was soll das heißen? Penish keho hadorot habaimacherehem, damit nicht vergessen die Generationen, die nach ihnen kommen. Also wenn man die schnell, wenn Gott die schnell sterben lässt, die Bitte wendet sich ja an Gott, ja? Töte diese nicht, wenn die jetzt schnell einen Autounfall haben und nicht mehr da sind, dann redet doch keiner mehr von denen. Und dann ist gar nicht so klar, was da eigentlich passiert ist. Also macht das irgendwie anders. Ja?
Ich wollte nur fragen, was ist diese Dorhaflaga?
Geschlecht der Trennung, die Generation der Trennung, das ist die Sprachenteilung. Sprachenteilung. Also, ja, also Turmbau von Babel und Sprachenteilung ist wesentlich eine Geschichte. Ja, genau. Ja. Dorhaflaga ist so ein Terminus technicus für diese Generation, die den Turm gebaut hat und dann hatten sie Verständigungsprobleme. Wörtlich heißt das die Generation der Trennung, nämlich der Trennung der Sprachen. Also so haben wir Penish Keho Ami verstanden. Dann Anfang der vierten Zeile auf unserem Handout, stimmt das? Ja, ja. Hani Emo Bechelcha, das war wieder ein Zitat, bewege sie, bring sie in Bewegung mit deiner Kraft. Was soll das heißen? Talte Lemur, beweg sie, behore Dämon, bring sie runter von dort, wo sie jetzt sind. Also Gott soll sie bewegen, dass sie nicht mehr so einflussreich sitzen, wo sie jetzt sind. Und das ist dann auch die Lösung für Horridemor, bring sie herunter, mit Dulatan von ihrer Größe. Wenn der Achitophel und der Doeg nichts mehr zu sagen haben, wäre das ja auch eine Lösung. Und dann geht ja der Psalm ganz plötzlich weiter. Im Vers 12 am Ende steht dann plötzlich, ein bisschen plötzlich nehme ich an, ja, Magineno Adonai, unser Schild, mein Herr. Also muss jetzt der Midrasch erklären, dass hier ein Perspektivenwechsel ist. Velanu Maya Ase und wir, was machen wir? Unser Schild ist Gott. Und weil wir jetzt gerade so schön bei dem Vers 12 waren, nehmen wir ein Stück von 13 dazu und nehmen das auch noch heran für das gleiche Thema. Chatat Pimot, Varse Fateno, hat der Vers gesagt im Psalm, und das ist doch ganz nett, da haben wir was mit Davar und Safa. Aber noch sind wir nicht so weit, weil hier geht es noch um Doeg und Achitophel. Aber da riecht es vielleicht schon ein bisschen. Chatat Pimo, die Sünde ihres Mundes. Davar Sefer Temo ist das Wort ihrer Lippen. Worauf bezieht sich das, wenn ich sage, das bezieht sich auf Doeg und Achitophel? Auf diese bösen Ratgeber, die Shaul hatte. Sehitir Gilu Ariot, Shrichut Damim, dieser hat erlaubt Unzucht und Blutvergießen. Wir sehen hier Gilu erotische Futschdamim und auch dieser, nämlich der andere, also der Doeg und der Achitophel, haben beide erlaubt Unzucht und Blutvergießen. Das sollte ich jetzt aber irgendwie nachweisen können, wenn ich das behaupte. Also tun wir das. Sehet ihr Giul Ariotisch Fichutstamim, Schene Emar, denn es heißt, das ist jetzt recht leicht, wenn ich die Geschichte von David gut gelernt habe und wenn ich das Buch Schmuel gut gelesen habe und auswendig weiß, was der Achitophel alles aufgeführt hat, dann ist das jetzt einfach nur ein Hinweis, da hast du den Satz. Nämlich, zweites Buch Schmuel, Tetzayin ist Kapitel 16, Vers 21. Bo el Pilakshe Avicha, das klingt schon ziemlich hart. Was ist das? Worum geht's da?
Wo etwas,
was? Wo el Pilakshe Avicha. Was ist eine Pilakshe? Ja. Also einfach gesagt, eine Pilakshe ist eine Frau, die in irgendeiner Beziehung zu dem Mann steht, aber keine vollwertige Ehefrau ist. Es gibt eine riesengroße Diskussion in der Halacha darüber, ob Pilakshot nur für Könige waren oder ob sie ursprünglich auch für andere Leute waren. Also wenn jemand reich genug war, sich in einem Haushalt mit mehreren Frauen zu halten, konnte er auch so eine Pilegisch haben. Das ist eine Diskussion in der Halacha, wo es beide Stränge gibt. Aber in beiden Fällen ist es so, dass das nur in antiken Zeiten war. Und dann die sagen, es ging auch für andere Leute als Könige, sagen, das wurde irgendwann abgeschafft, weil es zu viel Tür und Tor für problematische Situationen öffnet. Aber Könige hatten in aller Regel eine Pilegisch. Antike Könige hatten auch mehrere Frauen, um auch mehrere richtige Ehefrauen, aber auch mehrere Haremsdamen, um mit internationalen Beziehungen diese Frau aus dem anderen Königreich ist in seinem Haushalt. Also natürlich hatte auch König David und Shaul und David, die hatten alle Pilakshot. Und der Achitophel gibt einen Rat an wen? Der ist übrigens Shaul schon längst nicht mehr im Spiel. An wen gibt der Achitophel einen bösen Rat, wenn er sagt, Bo el Pilakshe Avicha? Man kann das nachlesen, indem man jetzt einfach gehen würde, Schmuel 2, dieses Kapitel der Zahlen genauer zu lesen. Das ist die Situation, wo ein Sohn von König David, der Avshalom, rebelliert. Und dieser nette Herr Achitophel sagt zu dem Rebellensohn, weißt was, mach klar, dass du der König bist. Am klarsten machst du das, indem du den Königspalast für dich nimmst und dort alles dir gehört, einschließlich der Haremsdamen des Königs. Klarer kannst du nicht sagen, dass das jetzt alles schon dir gehört und der vorherige König, der existiert gar nicht mehr. Das war sein Ratschlag. Ja, also Das ist ziemlich eindeutig. Und jetzt brauchen wir noch, das ist der Belegvers natürlich für die Unzucht gewesen, jetzt brauchen wir noch einen Belegvers für, dass er auch Blutvergießen geraten hat. Sein anderer Rat war im Zusammenhang mit, naja, wie besiegt man jetzt den David und seinen Mannen? Der David hatte ja Getreue und hatte sein eigenes Heer aus seinen Leuten. Und wie besiegt man den jetzt? Und da hat er in einem Zusammenhang dann den Rat, an einer bestimmten Zeit, wenn es seiner Ansicht nach günstig wäre, am Schluss geht das alles nicht so aus, wie er es vorstellt, Gott sei Dank, aber da wird er den David dann angreifen, wenn der David von irgendeinem Kampf oder einer Fahrt schon erschöpft ist und seine Hand schwach ist, da kann man ihn dann gut angreifen und dann bringen wir ihn um. Also das war der Ratschlag, den David umzubringen, das ist das Blutvergießen. Damit haben wir jetzt zwei eindeutige Belegstellen, dass diese Behauptung gestimmt hat. Der hat sowohl Unzucht als auch Blutvergießen geraten. Was machen wir mit dem anderen, mit dem Doeg? Das ist nicht so eindeutig, weil im Text des Tanach haben wir sowas in der Form nicht, dass wir einen Satz hätten, wo wir sagen, da steht es ausdrücklich. Und hier passiert etwas, das in solchen Texten auch passieren kann. Punkt, Beistrich, nämlich ein Nachman beredi Schmuel Amar, Rachman Sohn des Schmuel sagte, Doppelpunkt, er hat einen Rat gegeben. Hier ist der Text verkürzt zitiert, weil dieser Nachman beredi Schmuel war ein Rav in Eretz Israel zur Zeit der Midrashim, der ausgelegt hat. Der hatte eine Auslegung, dass Doeg so etwas gesagt hat. Und das steht an einer anderen Stelle in Midrash Rabba weiter vorne, schon einmal in einem anderen Zusammenhang ausführlicher. Und darum steht es hier nur so knapp, dass wenn man nicht weiß, was er will, ist das ein bisschen schwer zu lesen. Gemeint ist, der Nachman, Sohn der Schmuel, hat eine Auslegung. Das, der Doeg gesagt hat, weißt du was, nimm dem David sein Bürgerrecht, und mach ihn zu einem, der gesucht wird wegen Todesurteil. Ich habe gesagt, dieses Aseotositos, das kommt von dem griechischen Zetetos, der wegen gesucht wird, um ihn zum Tod zu verurteilen. Och Moshe Humet, und wenn er eigentlich schon zum Tode verurteilt ist, dann Momutar, dann ist es erlaubt, ihn umzubringen. Und außerdem, wenn er eh nicht mehr lebt, juristisch lebt er gar nicht mehr, ist du Mutter, das ist eine Frau erlaubt, weil der lebt ja gar nicht mehr. Also das sei, ist die Überlieferung, die dieser Nachman Beredi Schmuel hat, der Rat gewesen, den der Doeg gegeben hat, um den David auf diese Art zu verfolgen. Das war jetzt aber eigentlich der Teil, um den es gar nicht gegangen ist. Weil eigentlich haben wir am Anfang gesagt, wir haben zu unserem schönen Satz, in Bereshit, wir waren doch beim Funder von Babel und nicht im Beschmul, dass der Rabbi Elazar Beshem Rabbi Yossi Basimra eröffnet hat mit diesem Psalmvers. Und jetzt kehren wir dorthin zurück.
Aber mir ist die Fragestellung überhaupt nicht klar. Also da ist keine Fragestellung am
richtig.
Anfang, außer dass du richtig. Uns darauf hingewiesen
richtig.
Hast, dass
wir sagen müssen, dass ja. Ja, da hast du auch recht, das ist auch so in diesen Texten. Es ist typischerweise nicht so, dass der Text sagt, hier ist das Problem, sondern er bringt Erklärungen und du solltest aus diesen Erklärungen erschließen, was eigentlich das Problem ist. Übrigens ähnlich, wie man Rashi lernt. Rashi bringt ja bekanntlich seine Fragen nicht, sondern nur die Antworten. Ne? Also Rashi hat das nicht erfunden. Das haben die Midrashim auch schon gemacht. Die Frage wird sozusagen als bekannt vorausgesetzt oder das gewisse mulmige Gefühl, das man mit dem Satz halt hat. Man kann sich das bitte auch vorstellen, diese Sachen sind jetzt zuerst einmal wahrscheinlich irgendwo mündlich verhandelt worden und mündlich herumgereicht worden, bevor das mal aufgeschrieben hat. Ja? Dass es halt auch so Verse gab, wo öfter mal einer gesagt hat in einer Synagoge, was soll dieser Satz? Also, und darüber hat dann irgendjemand was aufgeschrieben. Ja, richtig. Aber jedenfalls kehren wir jetzt zurück dorthin, wo wir am Anfang waren. Wenn ihr jetzt schaut, ich habe übrigens den Absatz im Text habe ich gemacht, weil ich euch ein bisschen helfen wollte, das zu strukturieren. wo ich den Absatz gemacht habe, der Rabbi Elazar Beshem Rabbi Yossi Bar Simra ist der, den wir oben hatten. es geht einem manchmal so, wenn man bei so einem Text relativ viel abschweift, man muss jetzt im Buch Schmuel nachschauen, worum geht es da überhaupt, vergisst man, wie der oben geheißen hat. Also das ist der, den wir oben hatten. Und der hat diesen Psalmvers gelöst, betreffend Dora Flagat. Das ist ja das, was oben behauptet wurde. Das waren so Bedichter, mit der wir angefangen haben. Jetzt kriegen wir sie endlich. Also jetzt haben wir eigentlich die erste eigentliche Bedichter. Der hat gesagt, das bezieht sich auf, Patal heißt lösen, so wie man ein Rätsel löst. Also er löste die Schwierigkeit, die ihm dieser Satz geboten hat, mit Dora Flagat, mit der Generation der Sprachentrennung, beziehungsweise der Generation des Turms, das ist dasselbe. Am Ruh Israel, übrigens, das ist, wir sehen ja manchmal im Midrashim, können anachronistisch sein, es gibt zu der Zeit kein Israel. Ja? Am Ruh Israel, Alter Harok, Dora Flagat. Also die Repräsentanten der Seelen Israel sagen vor dem lieben Gott, das Dora Flagat bitte nicht umbringen, weil irgendwie kommen ja nachher wir. Pen Yishkehu Ami, das soll heißen, Pen Yishkehu Hadarot Habaim Acharehem. Die Übersetzung, die wir haben, lässt das, glaube ich, in der aktiven Form, wie es eigentlich rein technisch hier auch steht. Lest my people forget, lest the generation that follow them forget. Ja? Ich habe ein bisschen einen Zweifel, ob das hier nicht heißen soll, dass die Generationen, die nachher kommen, nicht in Vergessenheit geraten, in dem Sinn, dass die nicht mehr geboren werden. Also, dass hier ein Akkusativ Ed fehlen würde vor dem Ami, wäre wirklich kein Problem im rabbinischen Hebräisch. Also, ich würde es vielleicht auch so lesen. Aber die Übersetzung, die wir hier haben, tut das nicht, sondern löst das so, wie es oben auch gelöst wurde, dass einfach die Nachgeborenen wissen sollen, was da passiert ist und daraus lernen sollen. Das ergibt natürlich auch Sinn. Jedenfalls geht es dann weiter. Hani emo bechelcha, bring sie in Bewegung mit deiner Kraft, der hohe Dämon, bring sie runter. Taltelemo, beweg sie, vehori demo, milmalan lematan, bring sie von oben nach unten. Das ist eine gute Anspielung auf den Turm. Sie wollten da ganz hinauf in den Himmel einen Turm bauen. Na, wirf sie von dem Turm runter, bring sie runter. Velanu mana ase, ja ase, das ist das, was vorhin auch gesagt wurde. Und wir, was machen wir, wie wir überbleiben sozusagen, oder Israel, das er später geboren sein wird. Maginenu Hashem, unser Schild ist Gott, also wir wollen uns nicht auf seinen Turm verlassen. Jetzt haben wir aber noch den Anfang von dem Vers 13, den haben wir ja oben verwendet, das verwenden wir jetzt ganz genauso, also das ist ganz spiegelbildlich, dass genau dieselbe Textteile verwendet werden. Chatat Pimo, die Sünde ihres Mundes. Mechatia Shehotziu Mipihem, das ist von der Sünde, die herausgekommen aus ihrem Mund. Was haben sie denn Böses gesagt? Amru, sie sagten, Echad le'ele feta frosh nun vav, shana harakia mitmotet. Sie sagten, in einem Abfolge von 1656 Jahren wackelt das Himmelsgewölbe. Wie kommen Sie auf diese Zahl?
Das ist von der Creation to the Flood.
Genau, von der Schöpfung bis zur Flut.
Also, ich weiß nicht, wie Sie drauf kommen.
Wie sie drauf kommen, das ist jeder Olam. Es gibt ein Buch, sage ich einmal, wobei es ist ein bisschen nicht so hundertprozentig klar für mich, ob das Buch, das im Mittelalter als jeder Olam auftaucht, das gleiche, wörtlich den gleichen Text hat, wie das, was im 2. Jahrhundert jeder Olam ist. Darum habe ich das mit dem Buch jetzt ein bisschen mit Anführungszeichen gesetzt. Aber es gibt im rabbinischen Texten einen Strang von Chronologie, wann welche Ereignisse waren, eine Art von Jahreszählung, das nennt man Seder Olam. Und das soll ins 2. Jahrhundert zurückgehen und ist auch im Talmud Babli oft die Basis für das war in dem Jahr, das war in dem Jahr, das war in dem Jahr. Dieses Seder Olam hat ein Prinzip bei der Art, wie es die Jahre anordnet, dass es im Zweifelsfall möglichst kurze Zeitabstände annimmt. und möglichst viele Zusammenhänge zwischen diesen Personen, die auf den ersten Blick verschiedene Personen sein könnten, herstellt. Also der Sefer Olam sagt gerne, der in Divrei Hayamim und der im Buch Shmuel ist derselbe und solche Sachen. Und wenn man verschiedene Interpretationen haben kann, über wie viele Jahre da jetzt wirklich dazwischen war, nehmen sie die möglichst kürzeste Interpretation. Und sie stellen sehr gerne viele Zusammenhänge her. Also man muss Sefer Olam nicht unbedingt als Chronologie, als Geschichtsbuch lesen, sondern eher als auch ein Midrasch, der versucht, Zusammenhänge herzustellen zwischen verschiedenen Ereignissen im Tanach. Und Sefer Olam ist aber die Basis für, so wie wir heute den Kalender rechnen. Also das war sehr, sehr einflussreich. Berage ist gar keine Frage, dass er ganz, ganz viel mit Sefer Olam geht. Mhm. Es ist aber nicht so, dass immer alles wirklich so gewesen sein muss, wie es mit Sefer Olam war. Also es ist nicht unbedingt historisch zu lesen, sondern eher als eine Interpretation, wie was zusammenhängt. Und nach dem Sefer Olam ist es so, dass die Flut im Jahr 1656 war, von der Erschaffung des ersten Menschen weg. Und das ist also das, was die gesagt haben. Alle, in dieser Periode wackelt das Himmelsgewölbe, das heißt, da kommt so eine Flut. Und was machen wir? Wir sagen nicht, dass das vom lieben Gott ist. Wir sagen nicht, dass die Flut vom lieben Gott war, sondern es war ein Naturereignis. Und wir müssen etwas machen, dieses Naturereignis unter Kontrolle zu bekommen. Wir müssen Stützen für das Himmelsgewölbe bauen. Also der Hintergrund für diesen Gedankengang ist, dass sie das Göttliche in der Flut nicht sehen wollten, sondern gesagt haben, das ist irgendwas Technisches und wir bringen das jetzt unter Kontrolle. Und zwar, was haben sie gesagt? Ela bo'u vana ases mochot, kommt und wir machen Stützen für das Himmelsgewölbe. Jetzt logischerweise eine im Norden, eine im Süden, eine im Westen. Und wir sprechen aber nicht von vier Türmen, sondern nur von einem. Es ist der erste schon schief gegangen. Vese shekan, der wo wir hier sind, somcho min hamisrach, das ist die Stütze vom Osten. Also sie wollten anfangen, vier Stützen zu bauen. Und, also das war das Sündhafte, das aus ihrem Mund hervorgegangen ist. Jetzt haben wir aus dem Vers 13 vom Psalm 59 ausgelegt, Katat Pimo. Und das geht dort weiter. Der Vers 13 fängt an, Chatat Pimo, Dvarse Fatemo. Das Wort ihrer Lippen. Was ist das Wort ihrer Lippen? Das Wort ihrer Lippen ist, Vahichol Haare, Zafa Achat, Udvarim Achadim. Das ist die ganze Erde war eine Sprache und einheitliche Worte. Uff. Genau. Also jetzt haben wir. Ob das jetzt hundertprozentig überzeugend ist, muss gar nicht sein, weil es gibt nämlich fünf Petichots zu diesem Text. Also ich kann sagen, die andere gefällt mir besser. Aber wir haben jetzt eine Petichta gehabt, wo der Rabbi Elazar gesagt hat, er nützt diese Stelle im Psalm 59, um zu erklären, sowohl den Satz im Psalm 59 als auch den Satz, der von Babel handelt, so hundertprozentig erklärt hat dann für mich hier nicht das, was wir gemeint haben, das wäre doch eigentlich redundant. Mhm. Da kommen noch andere Erklärungen. Also es hat doch einen Grund, warum es fünf Petichot dort gibt und nicht eine, weil da bleibt jetzt auch ein bisschen was zurück, dass ich sage, war das schon alles? Vielleicht fällt uns noch was anderes auch ein.
Ich verstehe auch nicht, dass, ich meine, das, was Sie gesagt haben, war das die Sünde des Mundes. Mhm. Wo ist denn das mit den Lippen? Daraufhin, weil wir hatten das jetzt alles so einzeln.
Der Psalm, der Vers 13 geht so los. Ja?
Achso, ja. Na, wo es her ist, das habe ich schon nochmal, ja. Aber was meint er quasi, dass das in Babel dann die Worte ihrer Lippen?
Ich nehme an, er erklärt ja eigentlich mehr den Psalm 59 als Babel. Dvarse Fatemo, was heißt das? Das Wort ihrer Safa, ihrer Zunge. Naja, da steht ja Safa Achat und Dvarim Achadim. Da steht was von Safa und Dvarim. Und das ist das, worauf hier angespielt wird. Davar und Sefatimo.
Ja, einfach nur die Tatsache, dass es zweimal irgendwas mit Mund ist, und da ist auch zweimal irgendwas mit Mund, weil er hat jetzt relativ klar erklärt, was die Sünde ihres Mundes ist, nämlich die Geschichte, dass sie gesagt hat, sie wollen Schätzchen bauen, das ist substanziell, aber dann sagt er ja, und die Worte ihrer Lippen,
Ja, genau, richtig. Also das ist auch der Punkt, wo man sagen kann, ich bin jetzt vielleicht nicht hundertprozentig überzeugt, weil, wie gesagt, fünf bitte ich dort. Aber im Midrasch kann das sein, dass so zwei Catchwörter, das reicht, ja. Genau, gut, also das war unser erster Absatz. Was wir jetzt vor allem gesehen haben, ist eine Bedichte. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass der Text zwischendurch abschweifen kann, um mal die andere Meinung auszuführen, bevor wir überhaupt dorthin kommen, wo wir nicht hin wollten. Schauen wir uns noch die zweite an. Ich behaupte, wir werden dann nachher für heute genug haben. Etwas soll ich zu dem noch sagen. Ich meine, wenn ich das jetzt so vor mir habe, heute ist es nicht so schick, viel Midrasch zu lernen, außer diese Geschichten, die man als Highlights kennt. Aber wenn wir jetzt annehmen, jemand hat diese Midrashim gelernt, so wie ein gewisser Rashi im Mittelalter diese Midrashim von oben bis unten ja kannte, hätte ich vielleicht auf den ersten Blick bei diesem Absatz das Gefühl, ich habe da in erster Linie sehr, sehr viel für das Buch Schmuel gelernt und vielleicht nicht so viel über Babel. Aber tatsächlich, dieses Motiv, dass sie gesagt hätten, alle 1656 Jahre wackelt das Himmelsgewölbe und darum haben sie den Turm gebaut, das ist ziemlich bekannt. Warum ist das ziemlich bekannt? Also, wenn man jetzt irgendwo in einer jüdischen Gemeinde Leute, die ein bisschen was gelernt haben, darauf anspricht, wird es nicht die Massen, aber einige geben, die sagen, ja, das habe ich schon mal gehört, in irgendeinem Schuh hat das wer erwähnt. Oder irgendwo habe ich das schon mal gelernt. Die Sünde von Babel, das war, weil sie dachten, alle diese Jahre wackelt das Himmelsgewölbe. Aber diese Leute haben nicht diesen Midrasch gelesen. Was haben diese Leute gelesen? Rashi bringt das. Und das ist ganz, ganz typisch. Sehr, sehr viele Sachen, die Rashi bringt, sind aus Midrash Rabba. Auch aus Midrash Tanhuma, auch aus anderen Midrashim. Aber wenn man Rashi lernt, dann hat man vielleicht auf den ersten Blick manchmal das Gefühl, das sagt Rashi. Rashi hat ganz viel beeinflusst in seinem Kommentar insofern, als er entschieden hat, was er an welcher Stelle bringt und warum er genau das bringt und nicht was anderes. Also Rashi hatte fünf verschiedene Midrashim zur Auswahl und den einen bringt er. Also das ist schon Rashi, ja? Also Rashi hat eine enorme intellektuelle Leistung gemacht, vor der man sich auch sehr verneigen muss. Je mehr man lernt, umso mehr kommt man drauf, dass das genial ist, warum er genau das nimmt, wenn es mehr Material gegeben hätte. Also Rashi hat schon gebracht aus seinem Können, aber die Antworten, die er bringt, hat Rashi in aller Regel nicht erfunden. Sondern das, was Rashi bringt, steht irgendwo in einem Talmud oder in einem Midrash, in aller Regel. Rashi hat sich nichts Eigenes ausgedacht. Und Rashi bringt das. Wenn wir anschauen...
Die Nummer 2 jetzt.
Oder? Die 1656 Jahre. Ja? Ja. Wenn wir anschauen, seine Auslegung zu dem Vers 11.1, also Turmbau von Babel, fängt jetzt an, das heißt, das ist noch kein Turm, sondern wir haben jetzt einmal Noach hinter uns gebracht und dann war ich voller Aretz, Zafar, Achad und Varim, Achadim, der Satz, wo wir gerade waren. Er hat mehrere Auslegungen, weil er sich offensichtlich auch schwer tut, das sind keine Auslegungen, weil Rashi mehr als eine Auslegung bringt, heißt das, er ist keine erfüllt, keine ist eine vollständige Erklärung. Ne? Und nicht die erste, sondern die zweite, die dritte, die er bringt, ein Davaracher, also eine Alternative zu dem, was er vorher schon gesagt hat. Udvarim achadim amru achat le'ele feshish me'ot vachamishim besheshanim harakia mitmotet. Das ist ganz wörtlich, was wir gerade gelesen haben. Keshem she'asa Bimehamabol, so wie es gewesen ist in der Zeit der Flut. Bo'o, wenn er aselos muchot, das ist auch wieder wörtlich, kommt und lasst uns machen, stützen. In dem Fall haben die üblichen Rashi-Drucker hier auch den Verweis Bereshit Rabba. Das ist aber sehr oft nicht der Fall. Mhm. Wenn man solche Editionen hat, die Fußnoten gemacht haben, dann hat das die Fußnote, weil der Verlag nett war zu uns und dass sie die Fußnote gebracht hat. Aber einfach so nicht. Also auf das wollte ich hinweisen, dass das eines der Dinge ist, die Leute oft kennen, weil sie es aus dem Kommentar von Rashi kennen, ohne dass sie es in Midrash Rabbah angeschaut haben.
Mhm. Eine Frage übrigens, warum baut man einen Turm gegen das wackelnde
Sie wollten vier
oder?
Bauen. Sie wollten vier bauen.
Aber das war nur der erste.
Genau.
Das ist der Prototyp. Genau.
Das ist am Schluss unseres Textes, heißt es dann, einen im Norden, einen im Süden, einen im Westen. Und der hier, das soll der sein vom Osten. Das war der, mit dem Sie angefangen
haben. Aber nicht Stütze abstrakt, sondern Turm konkret. Ich habe das als Stütze abstrakt jetzt nur genommen. Wir wollen eine Stütze, aber es waren geplant waren Türme.
Ja, okay. Aber sie sagen, Semachot macht nur Stützen. Ja? Also diese Türme waren gedacht, das Stützen für das Firmament. Ja? Und das war die Stütze Nummer 1.
Okay. Ja, ja.
Irgendwo muss man anfangen.
Ja.
Sie sind da nicht weit gekommen, weil der liebe Gott gleich gemeint hat, das spielt jetzt nicht. Aber geplant waren vier.
Und gedacht war mit Stütze schon Turm. Das ist nicht zweierlei, sondern eine
Reihe. Nein.
Zweierlei
nein. Der Turm von Babel sollte die Stütze im Osten sein. Und dann kommen halt noch solche vier. Also Turm nicht als Aussichtsturm, sondern ein Turm als Ständer, genau.
Ich habe nie gewusst, wozu er gebaut wurde, sondern
wir werden noch andere Hybris
verkauft bekommen. Aber
wir werden auch noch andere Erklärungen haben. Das ist nur eine Erklärung.
Okay.
Ich habe ja versprochen, dass es fünf Bettig dort gibt. Die zweite machen wir heute noch, dann werden wir für heute genug haben. Aber die zweite tut wieder etwas, was auch sehr, sehr typisch ist für einen Midrash an sich. Dann haben wir heute ein bisschen noch die Methode mal abgedeckt. Nummer 2. Will irgendwer außer mir lesen oder soll ich selber lesen? Okay. Wenn ihr euch alle streitet. Nein, es ist kein Lesekurs, ich mach schon. Erst kriege ich ein Stück Kuchen, dann lese ich wieder.
Rabbi Abba Patach.
Genau, Rabbi Abba Patach. Also dann wieder eine Bedichter. Und wir haben ja die Quellenangabe freundlicherweise. Wo ist das her? In Klammer steht eine Quellenangabe.
Auch nein,
Michelet. Was ist Michelet? Die Sprüche Salomons. Die Gleichnisse, ja. Ein Buch, das wieder mal ein schwieriges Buch ist. Also ich habe versprochen, diese Sätze, die in dem Petit dort kommen, sind immer wieder schwierige Sätze. Bei Michelet können wir uns ja fast schon darauf verlassen, dass alles in dem Buch ein bisschen schwierig ist, weil Gleichnisse sind natürlich oft eine Frage der Deutung. Kapitel 27, Vers 22. Und dieser Satz in Michelet lautet: Im Tichtosch Et ha'evil ba'machtesh, betoch harifut, ba'eli lotasur me'alav ivalto. Punkt. Das ist das Zitat. Was heißt das? Das ist ja schon einmal zum Übersetzen, meine Hammer. Nein, zum Übersetzen ist es an sich, die Wörter sind keine schwierigen Wörter in dem Sinne, es ist nur so, dass das jetzt nicht die Vokabel ist, eines Grundwortschatzes ist. Also viele Leute, die ein bisschen Hebräisch können, müssen da jetzt auch ein Wörterbuch heranziehen. Aber die Wörter sind nicht das Problem, die Frage ist dann, was heißt das? Im Tichtosch et ha'evi. Tichtosch ist stoßen, wenn man mit einem Stößel etwas malen will. Das ist gemeint. Ja? Mhm. Also nicht stoßen, wie ich stupse jemanden, sondern stoßen mit einem Mörser. Ja? Heutzutage drückt man auf elektrische Maschinen, die drin machen. Habe ich jetzt nachgedacht, wie heißt das überhaupt? Also wenn du stoßen wirst, et ha'evil, ein evil ist ein Narr oder ein Tor, ein Dummkopf. Ba'machtesh mit dem Mörser. Betoch harifut innerhalb der Grütze. Ja. Ba'ili, also immer mit dem Mörser. Loch mit dem, wie heißt das, mit dem Kolben, ja. Lotisur me'alav ivalto, wird nicht von ihm weggehen, seine Torheit. Also dieser Satz in Michelet hat uns gesagt, wenn du stoßen wirst mit einem Mörser im den Narren innerhalb der Grütze, dann wird seine Torheit nicht von ihm weggehen. Okay, was heißt das jetzt?
Dummheit ist unschlagbar.
Es gibt irgendetwas, was nicht die richtige Methode ist, aus dem Toren die Dummheit. Ja, entweder Dummheit ist unschlagbar, also im Sinne von, es nutzt nichts, du kannst machen, was du willst. Das ist eine Möglichkeit. Oder ich könnte vielleicht auch sagen, es ist vielleicht nicht die richtige Methode, ihn innerhalb der Grütze zu schlagen, weil das ist schon das Gemahlene, da ist es weich, da rutscht das, was ich da stoßen will, leichter davon. Also es ist nicht die richtige Methode, ihn auf diese Art klug zu machen. Das sind die zwei Möglichkeiten, wie ich den Satz verstehen kann. Mhm. Aber es ist ein typischer Fall von so einem Satz in einer Petita, wo der Satz selber einer ist, wo man schon einmal das Bild, okay, was soll das jetzt heißen?
Ja, meint es ja wahrscheinlich im übertragenen Sinn.
Klar. Ja, ja, hoffentlich. Das, also, ich glaube, davon gehen wir aus, ja, dass das natürlich ein Bild ist. Ja? Und die Frage ist, wie deuten wir dieses Bild? Und jetzt kriegen wir auch eine kleine Deutung dazwischen eingeschoben von einem jemand anderen. Amar Rabbi Abba Bar Kahana, ein Rabbi Abba Bar Kahana sagt, Kaseh Shehu Kotesh et Haseorim Bamalben, Savur Shehu Mevi'in Lede Mutav, Ve'at Hu Silek, Ve'at Hu Nachet, das sind immer so aramäische Wörter, die in das Hebräische reingerutscht sind, Salak ist ein aramäisches Wort, Ve'at Hu Silek, Ve'at Hu Nachet, Lotasur me alaf ibalto. Kach, also wir machen heute das daher. Also der Rabbi Abba Bar Kahana hat gesagt, das ist so, wie wenn du stoßt, das Getreide, in einem Rahmen. Und ich meine, er meint damit eben, dass das irgendwie etwas ist, das technisch nicht geeignet ist, um das Getreide zu zerstoßen. Savur shehu mevi. Er ist sicher, die Übersetzung ist übrigens nicht ganz eindeutig, ich halte mich an das, was die englische Übersetzung macht und ich glaube auch, dass das die beste Lösung ist. Derjenige, der das macht, er glaubt, Savur, er hat die Annahme, dass er ihn bringen wird zum Guten, wenn er das macht. Aber so sehr er rauf und runter stößt, so sehr er hinaufgeht und so sehr er hinuntergeht mit seinem Schlüssel, Lotasur me alaf ivalto geht nicht hinaus aus ihm seine Torheit. Kach dora mabul, vedora flaga. So ist die Generation der Flut und die Generation der Trennung, der Sprachenteilung. Nämlich, wir haben in Klammer Schnataim stehen, achaha mabul, 2 Jahre, das ist eingeklammert, nach der Mabul, nach der Flut. 2 Jahre nach der Flut heiße es, und die ganze Erde ist eine Sprache und eine und einheitliche Worte. Wie kommt auf die 2 Jahre? Das steht jetzt wieder hier nicht. Das heißt, ich glaube, im Englischen gibt es eine Fußnote.
The generation of the separation was seen to have begun, although actually the separation took place 340 years after the flood. Also genau. Eigentlich war es eh länger. Aber sie hätten es noch wissen sollen.
Genau. Es gibt in den Stammbäumen, hoppala, das ist das falsche Buch, ich habe es nämlich. Es gibt in den Stammbäumen, die da bei Noach sind, einen Arpachshad. Und auf den beziehen sich die 2 Jahre. Und das ist sozusagen der Beginn dieser Generation. Auch wenn die Sache mit dem Turmbau später ist, wird das sozusagen zusammengenommen. Das ist die Generation, die Sippschaft, bei denen das eigentlich hätte präsent sein sollen. Aber eine relativ kurze Zeit ist nur gewesen und genutzt hat nichts. Sie haben das Gedenken an die Flut nicht.
Mhm. Ja, aber das könnte man doch so feststellen, okay, es war einem zu kurz, dafür brauche ich doch nicht diesen Satz. Also von wegen. Ich meine, Satz macht es eigentlich nicht, außer dass es ein bisschen präsent ins Bild bringt, dass eine Strafe irgendein Resultat haben sollte, seiner Meinung nach.
Ja, wir haben hier nämlich auch etwas, was es im Midrashim auch immer wieder gibt, nämlich ein Maschall. Davon sind Midrashim übervoll. Und es ist immer ganz gut, wenn so ein Maschall da ist, ein bisschen zu versuchen, was will da was. Ich bin hier auch nicht zu 100%ig auf eine gute Lösung gekommen. Aber an sich ist es ganz gut zu überlegen, was könnte da was sein. Weil wir haben hier dieses Bildnis mit dem, der stößt in einem Rahmen, aber das nützt nichts. Und das dürfte irgendwo die Pointe sein, die hier gemeint ist. Nur da ich nichts von alter Landwirtschaft und dem Stoßen von Mörsern vor 2000 Jahren verstehe, ist mir dieses Bild nicht so geläufig. Und das passiert natürlich auch manchmal bei Texten dieses Alters, dass uns das Bild ein bisschen fremd ist, weil vielleicht wäre da irgendeine Pointe, die die Leute damals besser verstanden haben.
Würde man das nicht zum Sieben verwenden, in solchen Rahmen?
Ja. Genau, ganz genau. Ja, das, ich denke auch, das, ja, 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 das denke ich auch, das denke ich auch, ganz genau. Genau, genau, genau. Und wenn ich das anstatt zum Sieben zum Stoßen verwende, habe ich sozusagen die falsche Methode angewandt.
Also irgendwie. Weil ja auch das Leere, ja genau, weil das Leere wegfliegt, genau. Das wäre ja auch so der Narr da.
Ja,
der wäre ja auch. Da wäre ja auch das Beste, wenn das Leere wegfliegt.
Und falsche Methode ist natürlich, die, was wir oben hatten, dass sie gemeint haben, man baut halt eine Stütze für den Himmel. Also irgendwo ist eine Fehler im Verständnis, was man macht. Sie wollten das Himmelsgewölbe stützen, obwohl das nicht das Thema war. Wenn ich die zwei zusammenfüge, was aber sehr plausibel ist, dass man diese zwei zusammenfügt, die stehen nicht, müssen nicht zufällig hintereinander stehen. Gut, ich glaube, jetzt sind wir schon ein bisschen erschöpft. Es kommt dann eine Petichter Nummer 3 vom Rabbi Jochanan. Und die ist übrigens nicht so schwierig, ich glaube, es ist heute schon ein bisschen viel. Bei der Nummer 4 ist es so, dass am Ende der ersten Zeile 4 steht, weil der Seitenumbruch nicht gut gesprungen ist und der Text auf der nächsten Seite. Da haben wir wieder einen Yehuda Bar Rabbi Patach. Und dann schaut ihr noch bei Nummer 5, Rabbi Azaria Patach. Und das waren dann die 5 Petichtot, die alle das tun werden, dass sie einen Vers von woanders verknüpfen. Wir staunen, was die Leute meinen. Und erst im Abschnitt 6 kommt dann sozusagen ein Text, wo es weitergeht. Ich möchte, dass wir nächstes Mal, wäre mein Vorschlag, da einfach mal weiterschauen. Und also beim nächsten Termin, wo wir Midrasch machen, das ist glaube ich Montag. Und dann werden wir einfach Teile aus diesem Kapitel 38 auslassen. Und ungefähr beim Abschnitt 12 von 38 einsteigen, 12 oder 13, weil 12 noch ist es noch nicht, aber 13 ist der Schluss von diesem Kapitel 38. Und da haben wir dann die berühmte Geschichte von, ja, das letzte wäre ein 14, aber 13 ist die berühmte Geschichte von Abraham, der die Götzenbilder zerschlagen hat. Da kommen wir dann wo an, wo wir uns auskennen sozusagen. Also meine Strategie war ein bisschen, dass wir uns einmal die harten Sachen anschauen, um dann auch zu sehen, wie das, was so jeder kennt, wo das eigentlich eingebettet ist, dass das insgesamt ein bisschen vielfältiger und vielschichtiger und auch schwieriger ist.
Vor allem, wenn man den Hintergrund nicht im Kopf hat.
Ja. Genau. Gut, dann glaube ich, für heute haben wir genug.